SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen heute. 25 Kilometer Stau auf der A1, weil ein Lastwagen Sojabohnen verloren hat. Waffen aus der Luft für die kurdischen Kämpfer in Kobane, weil die Türkei ihre Arbeit nicht mache, sagen die USA. 120 Vollzeitstellen weg in Glarus, weil sich dort die Herstellung von Haushaltgeräten nicht mehr lohne, sagt Electrolux. Um 13 Uhr. Auch aus der schön romantischen Schlittenfahrt wird nichts, wenn der Schnee fehlt. Vom Skifahren ganz zu schweigen. Wie die Schweiz trotzdem für Wintertouristen attraktiv bleiben will, ist unser Tagesgespräch um 1. Am Mikrofon ist Simon Loy. Schönen Mittag. Heute Morgen ist es im Gubristunnel bei Zürich zu einem Riesenstau von 25 Kilometern Länge gekommen und zu Verspätungen von bis zu 2 Stunden. Ein Lastwagen hatte im Tunnel seine Ladung Sojabohnen verloren. Seit 11:45 rollt der Verkehr wieder. Kurdin Vinzenz über die Ursachenforschung direkt vom Ort des Geschehens.
Kurz vor Mittag im Gubristunnel. Eine lange, weiße, riesengroße Putzmaschine mit starken Bürsten und Hochdruckwasserstrahlen fährt sehr laut im Schritttempo durch die Gubriströhre Fahrtrichtung Bern. Wo sie durch ist, ist nichts mehr zu sehen vom gelben Brei, der die Fahrbahn im Tunnel seit dem Morgen bedeckte. Beat Joost von der Zürcher Kantonspolizei sagt zu den Reinigungsarbeiten:
Das war nicht so einfach, weil viele Fahrzeuge sind noch darüber hinweggerollt und die Sojabohnen, die haben sich in den Asphalt hineingepresst. Und das geht nicht mit einer normalen Reinigungsmaschine. Da hat man eine Spezialmaschine beiziehen müssen. Und die ist jetzt im Moment daran, die Endreinigung zu machen.
Mehrere hundert Kilo Sojabohnen hatte der Lastwagen verloren, verteilt über 1 Kilometer. Passiert war es, weil der Kipplastwagen mitten im Gubristunnel plötzlich die Ladefläche anhob, so wie wenn er die Bohnen abladen wollte.
Warum das genau geschehen ist, das wissen wir noch nicht. Das wird jetzt durch die Kantonspolizei abgeklärt.
Passiert war der Unfall um 17:30, also just zu Beginn der Pendlerzeit. Entsprechend groß waren die Auswirkungen. Die Polizei sperrte kurz nach dem Unfall die Röhre Richtung Bern mit dem öligen, glitschigen Sojabelag auf der Fahrbahn. Wäre es unverantwortlich gewesen, mit der Reinigung bis nach der Stoßzeit zu warten. Die Polizei signalisierte eine Umleitung durch die andere Röhre, was die stundenlangen Staus zur Folge hatte.
Kurdin Vinzenz von der A1 und jetzt weitere Meldung des Tages mit Thomas Fuchs.
Die syrischen Kurden in der Stadt Kobane haben bestätigt, dass sie vom US-Militär mit Waffen, Munition und medizinischem Material versorgt worden sind. Das Material werde den Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat sicherlich positiv beeinflussen, sagte ein Sprecher der Kurden. Er bat gleichzeitig um weiteres Material. US-Flugzeuge hatten in Kobane Waffen, aber auch Munition und medizinisches Material abgeworfen. Einen Großteil davon hatte die kurdischen Behörden in Nordirak zur Verfügung gestellt. Der Schweizer Tourismus verzeichnet ein geringes Wachstum für die Sommersaison, die diesen Monat zu Ende geht. Die Zahl der Hotelübernachtungen sei um lediglich 0,2% gestiegen, teilt das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO mit. Als Gründe werden die erlahmte europäische Konjunktur und die Wetterverhältnisse genannt. Für die kommende Wintersaison geht das SECO von 2% mehr Hotelübernachtungen aus im Vergleich zum letzten Winter. Voraussetzung für diese Prognose seien allerdings bessere Schneeverhältnisse. Der Haushaltgerätehersteller Electrolux plant sein Werk in Schwanden im Kanton Glarus zu schließen. Die Produktion an diesem Standort könne nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden, begründen die Verantwortlichen. Etwa 120 Vollzeitstellen sind betroffen. Wie die Schließung umgesetzt werden soll, steht noch nicht fest. Es würden Gespräche über einen Sozialplan geführt. Die Schließung sei per Ende 2015 möglich, so Electrolux. Nigeria hat die Ebola-Epidemie offiziell überstanden. Das Land sei Ebola-frei, erklärte ein Vertreter der Weltgesundheitsorganisation WHO in der Hauptstadt Abuja. Seit 42 Tagen wurde in Nigeria keine neue Ebola-Erkrankung mehr gemeldet. Die Seuche greift aber in Liberia, Guinea und Sierra Leone weiter um sich. In Japan haben zwei Ministerinnen ihren Rücktritt erklärt. Zuerst gab die Industrie- und Handelsministerin ihre Demission bekannt, wegen eines Spendenskandals. Auch die Justizministerin verlässt die Regierung. Sie hatte Wählern offenbar Geschenke zukommen lassen. Die Rücktritte erfolgen nur zwei Monate, nachdem Premierminister Shinzo Abe 5 Ministerinnen in seine Regierung geholt hatte, als Zeichen der Frauenförderung. Die Piloten der Lufthansa wollen erneut streiken, von heute Nachmittag bis morgen Abend. Lufthansa gehe davon aus, dass heute und morgen fast 1500 Mittel- und Kurzstreckenflüge, morgen auch zahlreiche Langstreckenflüge gestrichen werden. Die Lokführer in Deutschland haben ihren Streik hingegen beendet. Der Schweizer Skiverband Swiss-Ski trennt sich von seinem Direktor Roland Imboden. Das Anstellungsverhältnis werde im gegenseitigen Einvernehmen beendet, meldet der Verband. Als neuen Vorsitzenden will Swiss-Ski am Nachmittag Markus Wolf vorstellen. Der 40-jährige Bündner war bisher bereits bei Swiss-Ski tätig in der Funktion Direktor Sport. Das Wetter. Am Nachmittag ist es teils sonnig, teils ziehen dichtere Wolkenfelder vorüber. Am Abend beginnt es im Norden zu regnen. Morgen ist es wechselnd bewölkt, zeitweise nass und zunehmend windig. Im Süden bleibt es noch länger sonnig. Die Temperaturen erreichen 17 bis 22 Grad.
Weil die Türkei den Kurden nicht helfen will bei der Verteidigung der Grenzstadt Kobane in Syrien, springen nun also die USA in die Bresche. Von Flugzeugen aus haben sie diese Nacht die kurdischen Kämpfer versorgt mit Waffen, Munition und medizinischem Material. Ich fragte Iren Meyer in Istanbul, welchen Umfang haben diese Unterstützungslieferungen?
Das weiß man im Detail nicht. Man spricht von mehreren Ladungen, Waffen, Munition und auch von medizinischen Hilfsgütern. Die USA wollen vor allem die syrischen Kurden militärisch aufrüsten gegenüber der IS-Terrormiliz, denn diese IS-Terroristen haben sehr schweres, sehr modernes Kriegsgerät erbeutet und setzen das ein, und die Kurden sind ihnen unterlegen. Was man heute Morgen auch weiß, ist, dass die Waffen von den nordirakischen Kurden, also aus Erbil, kommen. Diese Waffen konnten nicht durch die Türkei nach Kobane geliefert werden, also haben sie nun die USA abgeworfen.
Weiß man, welche Waffen da abgeworfen worden sind?
Nein, darüber weiß man gar nichts.
Warum haben das die USA jetzt eigentlich gemacht? Sie wissen ja, dass das bei der Türkei nicht gut ankommt.
Vielleicht gerade deswegen, weil sie wissen, sie haben von der türkischen Regierung nicht sehr viel Unterstützung zu erwarten. Zwar sagt die türkische Regierung, der türkische Präsident Erdogan, dass er mitmache bei der Anti-IS-Koalition, beim Kampf um Kobane, aber eigentlich tut er nichts. Er setzt einfach Bedingungen, er will eine Flugverbotszone, eine Schutzzone, und er will, dass die Anti-IS-Koalition Assad stürzt. Das sind seine Bedingungen. Das sind aber nicht die Prioritäten der USA. Sie wollen die IS-Terrormiliz zurückdrängen, und darum agieren sie nun ganz direkt über den Kopf der Türkei hinweg.
Wie hat denn die Türkei jetzt reagiert, ganz konkret, auf das, was da geschehen ist in der Nacht?
Präsident Erdogan hier reagiert zornig. Es passt ihm überhaupt nicht, was die USA da machen. Er sagt, es käme nicht in Frage, dass die syrischen Kurden bewaffnet würden, denn die seien genauso Terroristen wie die kurdische PKK in der Türkei. Und er will unbedingt verhindern, dass die Kurden gestärkt werden. Er setzt die kurdischen Milizen zum Teil sogar gleich mit der IS-Terrormiliz. Er sagt, die seien gleich schlimm wie die IS-Terroristen.
Also eine rhetorische Reaktion. Sind auch weitere Konsequenzen für die USA, für die Kurden erwartbar?
Ich glaube, die Türkei behält ihre Position bei. Sie fordert einfach diese Schutzzone und beherbergt die Flüchtlinge weiter, was eine große Bürde, eine große Aufgabe hier ist für die türkische Regierung und das Land. Aber Was man spürt hier ist, dass das Verhältnis zwischen Kurden und dem türkischen Staat sich praktisch täglich verschlechtert jetzt. Das Misstrauen ist sehr, sehr groß gegenseitig und viele fürchten, dass der kurdisch-türkische Friedensprozess früher oder später kollabiert und das wäre eine sehr, sehr schlechte Nachricht für die Region.
Das sagt Iren Meyer in Istanbul. Und inzwischen hat der türkische Außenminister bekannt gegeben, die Türkei lasse nun irakische Peschmerga-Kämpfer über ihr Gebiet nach Syrien reisen. Details sind bis jetzt keine bekannt. Und so geht's weiter bei uns. Wenn Fußball-Hooligans dreinschlagen, trotz Hooligan-Konkordat, Nachlese zu den Ausschreitungen vor IB Basel. Neusprech aus China. Das kommunistische Kader will den Rechtsstaat stärken. Und wenn die Energiewende Schneisen schlägt in Felder und Wälder.
Wir haben gekämpft und es ist deprimierend, wie die Natur, auf Deutsch gesagt, vermistet wird.
Die Reportage aus dem Thüringer Wald noch vor eins bei uns. Doch zuerst in die Schweiz. Alles fährt Ski. Dieser Slogan gilt für die Schweiz nicht mehr. Gerade viele Familien reisen im Winter lieber an den Strand statt in die Berge, auch weil das billiger ist. Um Winterferien für Gäste aus der Schweiz, aber auch aus fernen Ländern attraktiver zu machen, muss sich die Schweizer Tourismusbranche etwas einfallen lassen. Denise Schmutz.
Die Leute in der Schweiz müssten wieder in die Wintersportorte mit ihren schönen verschneiten Landschaften gelockt werden, sagt Jürg Schmid, der Direktor von Schweiz Tourismus.
Die Alternativen rundherum sind gross geworden, auch die Wärme im Winter nimmt immer zu. Also die Leute weiterhin für den Schnee, diese Jahreszeit der Schweiz zu begeistern und dann sie auch zum Schneesport zu bringen.
Gerade Kinder müsse man wieder für den Wintersport gewinnen, aber nicht nur sie. Viele Leute über 50 steigen nämlich aus dem Wintersport aus. Der Grund, ihnen sind die Pisten zu gefährlich geworden. Zwischen Rasern auf schnellen Carving-Skis fühlen sie sich nicht mehr sicher. Deshalb gelte es, den Genuss auf die Pisten zurückzubringen. Jürg Schmid schlägt vor, neben den schwarzen, roten und blauen Pisten auch noch goldene Pisten einzuführen. Pisten, wo ganz auf Genuss gesetzt werde. Mit der schönsten Aussicht, einem guten gastronomischen Angebot und wo langsam gefahren wird, sagt der Direktor von Schweiz Tourismus.
Ich glaube, das braucht es, dass der Wintersport sich vom Thema Risikosportart wegbegibt, hin zu dem, was ja ist, seit es ihn gibt, Genuss, Freude in der Natur, in der gesunden Luft, im Schnee.
Aber auch Leute, die keinen Wintersport betreiben, müssen in den Ferienorten zum Zug kommen. Die Alterspyramide verändert sich, die Leute werden immer älter. Hier sei die Schweiz zum Glück schon gut gerüstet, zum Beispiel dank einem ausgebauten Netz an Winterwanderwegen. Gemütlich durch die Schneelandschaft spazieren, statt die Piste hinunterbrettern, das wissen auch die Leute aus Asien, Südostasien und Brasilien zu schätzen. Gerade in diesen Märkten sieht Jürg Schmid noch Potenzial.
Für einen Chinesen oder jemand aus Indonesien ist eine verschneite Winterlandschaft, das ist einfach unvorstellbar. Und sie kommen und bewundern diese Landschaft. Und das ist eine Riesenchance, dass der Schweizer Wintertourismus sich globalisiert und in diese Märkte geht und die Schönheit, die wir haben, dort vermarktet.
Touristen aus anderen Teilen der Welt gewinnen will man insbesondere, weil der Schweizer Tourismus in den letzten 3 Jahren, seit der Franken stark wurde, jeden 5. Gast aus Deutschland verloren hat. Die Chance für neue Touristen gelte es deshalb zu packen.
Die Schweizer Tourismusbranche soll wieder wachsen. Wir schauen die Rezepte, die den Aufschwung bringen sollen, genauer an. Mit Richard Kempf, er ist beim Bund für die Tourismuspolitik verantwortlich und heute unser Gast im Tagesgespräch um 1. Zum ersten Mal hat mit der Berner Stadtregierung eine Behörde einen Fanmarsch vor einem Fußballspiel verboten mit Verweis auf das Hooligan-Konkordat. Und trotzdem haben sich FC Basel und IB-Fans am Samstag in einem Berner Wohnquartier wüste Schlägereien geliefert. Fragt sich also, wie viel bringen die neuen Verbote und Auflagen? Christian von Burg.
Schwarz gekleidete, teils vermummte FCB-Fans jagen IB-Fans durch Berner Quartierstraßen. Es gibt wüste Schlägereien. Die Polizei geht dazwischen, nimmt 17 Personen vorübergehend fest, 4 IB-Fans werden verletzt. Das ist die Bilanz vom letzten Samstag. Und trotzdem findet Hans-Jörg Käser, der Präsident der kantonalen Polizeidirektoren, trotzdem sei das eine gute Bilanz. Denn mit dem Verbot des Fanmarsches der Basler sei Schlimmeres verhindert worden. Er erinnert an den Fanmarsch beim Cup-Final diesen Mai durch die Berner Innenstadt.
Wir haben Zerstörungen von Schaufenstern, auch Plünderungen gehabt. Das ist deutlich schlimmer gewesen als die paar Schlägereien da am Samstag.
Käser ist zufrieden, dass die städtischen Sicherheitsdirektoren die Möglichkeiten des neuen Hooligan-Konkordates jetzt zunehmend anwenden. Neu haben sie nämlich auch die Möglichkeit, die auswärtigen Fans nur noch in ihren Stadionsektor zu lassen, wenn diese mit einem Kombiticket für Bahnreise und Fußballspiel angereist sind. Die Polizeidirektoren könnten den Gästesektor sogar ganz sperren. Und, sagt Käser,
ein Spiel abzusagen bzw. nicht zu bewilligen wäre die Ultima Ratio. Das ist sicher ein Schritt, den man nicht leichtfertig machen wird. Aber es gibt alle anderen Möglichkeiten, die im Konkordat vorhanden sind, und die laufen jetzt.
Thomas Ganders Bilanz fällt weniger positiv aus. Er ist der Geschäftsführer der Fanarbeit Schweiz und er begleitet die Basler Fans. Auch wenn jetzt in Bern zum ersten Mal ein Fanmarsch verboten wurde, man müsse realistisch bleiben.
Wenn Fans eine Auseinandersetzung suchen, dann kann kein Konkordat und kein Gesetz und leider auch keine Behörde oder keine Institution das verhindern.
Bisher seien nur in Bern die Fanmärsche immer wieder problematisch verlaufen.
Ich erlebe ja die Fans an verschiedenen Spielen und wir haben sehr viele Orte in der Schweiz, wo auch Fanmärsche stattfinden, wo auch durch Quartiere gelaufen wird, wo wir überhaupt keine Probleme haben und wir sogar positive Feedbacks erhalten.
Gander ist überzeugt, dass der Druck, den die Sicherheitsdirektoren mit dem neuen Hooligan-Konkordat ausüben können, kontraproduktiv wirke. Ob das wirklich so ist, wird sich spätestens dann zeigen, wenn es ein Sicherheitsdirektor wagt, die hartgesottenen Auswärtsfans bei einem Fußballmatch ganz aus dem Stadion auszusperren.
Minuten vor 1. Wie hält es die Kommunistische Partei in China eigentlich so mit dem Rechtsstaat? Jetzt und in Zukunft? Diese wichtige Frage diskutieren 400 der mächtigsten chinesischen Funktionäre von heute an 3 Tage lang, geheim in einer Klausur in einem Grand Hotel. Das Ganze findet statt unter dem Motto «Stärkung des Rechtsstaates». Ich fragte unseren Korrespondenten aus Morph in Peking, gibt es denn in China überhaupt schon einen Rechtsstaat, den man stärken kann?
In Ansätzen schon. Es hat sich wirklich sehr viel getan, vor allem in den letzten 10 bis 15 Jahren in dieser Hinsicht. Es ist heute in China so, dass in einem ganz klaren, normalen Kriminalfall, also bei Hühnerdieben und so weiter, dass sich die Partei nicht mehr einmischt in die Urteilsfällung der Richter. Ganz anders ist das aber, sobald die Partei auch nur entfernt einen politischen Zusammenhang wittert, dann ist ganz klar, dann unterstehen die Richter eben eindeutig der Weisung der Partei.
Worin liegt das Problem dieser beiden Rechtsprechungen, sage ich jetzt mal?
Es liegt in der geltenden Verfassung. Die hält ausdrücklich fest, dass die Partei eben nicht dem Gesetz unterstellt ist, sondern dass das Gesetz der Partei unterstellt ist. Also in China gilt die Maxime nicht Herrschaft des Gesetzes, sondern Herrschaft der Partei durch das Gesetz.
Was heißt das nun im Konkreten? Nehmen wir mal den Fall, ich bin Parteimitglied und habe mir was zu Schulden kommen lassen. Was passiert dann?
Das ist genau das, was im Moment ja seit 2 Jahren ständig passiert. Es gibt eine riesige Antikorruptionskampagne. Wenn ein Parteimitglied verdächtigt wird, korrupt zu sein, dann gibt es zuerst eine parteiinterne Disziplinaruntersuchung. Und wenn die zum Schluss kommt, dass das Parteimitglied wirklich schuldig ist, dann kann das Parteimitglied ausgeschlossen werden. Und erst nach einem Parteiausschluss kann das dann nur noch Ex-Parteimitglied der Strafjustiz der Normalen überbürdet werden. Das ist im Moment das, was eigentlich die meisten Leute mit der größten Spannung abwarten, ob das Zentralkomitee bekannt gibt, wie es mit Zhou Yongkang umgehen will. Der war bis vor 2 Jahren der Sicherheitszar von China, einer der 7 mächtigsten Männer, ist unterdessen in Ungnade gefallen und man wartet wirklich mit Spannung darauf, ob die Partei so weit geht, ihn auszuschließen und der Strafjustiz zu überlassen.
Gibt es denn Bestrebungen in China, dieses Prinzip Partei über Verfassung zu ändern, also den Rechtsstaat in diesem Bereich wirklich zu stärken?
Es gibt viele Kreise, die das immer wieder anstreben und fordern. Es gibt viele Juristen, es gibt auch viele Professoren, die das wollen, die sagen, das wäre die Bedingung dafür, dass eben wirklich rechtsstaatliche Verhältnisse einkehren. Aber ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Partei nun hinsteht und sagt, das machen wir, wir unterstellen uns nun voll dem Gesetz und untergraben damit unser eigenes Machtmonopol.
Dann ist also das Motto des Zentralkomitee-Plenums nicht viel mehr als eine hohle Phrase.
Es ist nicht nur eine hohle Phrase. Es soll dazu dienen, eben den Trend zu stärken zur Verrechtsstaatlichung. Es soll auch ganz klar dazu führen, dass mehr Juristen eben in den Richterstand erhoben werden, dass die Richter professioneller werden. Aber eben das Grundprinzip, das eigentliche wichtigste Prinzip, das will die Partei ganz klar nicht über den Haufen werfen.
Das waren Einschätzungen von Urs Morf in Peking. Ja, das ist man sich in den USA nicht gewohnt. Notenbankchefin Janet Yellen prangert in einer Rede die Kluft zwischen Arm und Reich an. Der amerikanische Traum, sagt sie, der sei akut gefährdet. Das ist eine hochpolitische Aussage, die in den US-Medien und in der Politik für Irritation sorgt. Denn gewöhnlich legen Notenbanker jedes Wort zuerst auf die Goldwaage. Umso mehr erstaunt Janet Yellens Klartext. USA-Korrespondent Beat Soltermann.
Das Rednerpult ist etwas zu hoch, der Kopf von Janet Yellen nur knapp sichtbar. Doch was die 1,60 Meter große Chefin der US-Notenbank an einer Konferenz in Boston sagt, schlägt Wellen im ganzen Land.
The extent of and continuing increase in inequality in the United States greatly concern me.
Die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich in den Vereinigten Staaten beschäftigt mich sehr.
It is no secret that the past few decades of widening inequality.
Der Trend der letzten Jahrzehnte lässt sich so zusammenfassen. Viel mehr Einkommen und Vermögen für einige wenige an der Spitze, im besten Fall gleicher Lebensstandard für alle anderen, also die Mehrheit der Leute. Wenn das so weitergehe, sagte sie, dann sei der American Dream in Gefahr. Also die Idee, dass es in den USA jeder schaffen kann, wenn er nur genug hart arbeitet. Oder wie es Yellen formulierte.
I think it's appropriate to ask whether this trend is compatible with values.
Man muss sich fragen, ob die immer größere Ungleichheit mit den amerikanischen Werten vereinbar ist, unter anderem mit der Prämisse, dass alle Leute eine faire Chance haben sollten. Solche Aussagen ist man sich vielleicht von linken Politikern gewohnt, in den USA von Demokraten, die den Kampf gegen die wirtschaftliche Ungleichheit zu einem ihrer Wahlkampfthemen gemacht haben. Dass sich jedoch eine Notenbankerin politisch derart stark zum Fenster hinauslehnt, ist außergewöhnlich. Für Ben Bernanke zum Beispiel, Yellens Vorgänger im Amt, war das Thema derart heikel, dass er es 2007 in einer Rede elegant umschiffte, indem er sagte, mit der wirtschaftlichen Ungleichheit müsse sich die Politik und nicht die Notenbank beschäftigen. Kein Wunder also, sorgen Yellens Aussagen für Aufregung. Das entspreche nicht der Praxis, schreibt etwa die konservative Washington Times. Das sei für eine Notenbankerin fast schon radikal, findet die New York Times. Kritiker befürchten nicht ganz zu Unrecht, dass die Aussagen parteipolitisch interpretiert werden, vor allem jetzt, 2,5 Wochen vor den Zwischenwahlen. Einige Republikaner sehen sich denn auch in ihrem Verdacht bestätigt, dass die Notenbank nicht ganz neutral sei. Andere Kritiker weisen darauf hin, dass es auch interessant sei, was Yellen nicht gesagt habe, etwa, dass die Notenbank selber auch zur aktuellen Situation etwas beigetragen hat, mit ihrer expansiven Geldpolitik, die die Börse in den letzten Jahren beflügelt und so die eh schon Reichen noch etwas reicher gemacht hat. Warum sich also derart exponieren? Das Thema liegt der 68-jährigen Ökonomin am Herzen. Sie will darauf aufmerksam machen und scheut auch vor ungewohnten Methoden nicht zurück. So wie sie auch sonst keine traditionelle Notenbankchefin ist. Vor ihrer Rede besuchte sie nämlich ein Gemeindezentrum. Dort traf sie sich mit Menschen, die lange Zeit arbeitslos waren oder es noch immer sind. Feldforschung sozusagen. Kaum vorstellbar, dass ein weiterer Vorgänger Janet Yellens, Alan Greenspan, so etwas getan hätte. Greenspan zog es vor, statistische Daten zu studieren. mit Vorliebe zu Hause, während er sich ein warmes Bad gönnte.
Das war unser Mann in Washington, Beat Soltermann, gehört im Rendezvous. Und vor eins noch das da. Deutschland ringt mit der Energiewende, mit dem Wechsel von umweltschädlicher zu umweltfreundlicher Energie. Um diese Energiewende zu verwirklichen, braucht's neue Strommasten, Kabel, Leitungen. Ein hochkomplexes Geflecht von Stromproduktionsstätten und Stromabnehmern muss auf ein neues, ebenso komplexes System umgestellt werden. Eine große Mehrheit der Deutschen unterstützt dieses Anliegen. Doch immer wieder stößt es auch auf erbitterten Widerstand. Dort nämlich, wo die Auswirkungen sicht- und spürbar werden. Im Thüringer Wald zum Beispiel, nördlich der bayerischen Grenze. Die Reportage von Kaspar Selk.
Ich wandere mit Jürgen Töpfer durch den Thüringer Wald. Er kennt diese Gegend wie seine Westentasche. Der pensionierte Mathematiklehrer ist täglich unterwegs in dieser hügeligen, dicht bewaldeten, wunderschönen Landschaft. Auf einer Lichtung machen wir Halt. Töpfer zeigt auf die Wiese, als wäre sie ein besonders wertvolles Schmuckstück.
Das ist eine typische Thüringer Bergwiese, die im Frühjahr und im Sommer bunt ist, voller Orchideen und seltene Pflanzen.
Vor 3 Jahren hat Jürgen Töpfer mich schon einmal hierher geführt. Er wollte mir seinerzeit zeigen, was da passieren könnte. Jetzt ist es passiert. Im Wald vor und hinter dieser Wiese sind kreisförmige 120 Meter breite Flächen kahlgeschlagen worden. Dort werden jetzt Strommasten gebaut.
Die sind bis zu 80 Meter hoch. Es gehen noch welche bis 96 Meter.
Und nächstens wird für die Kabel, die von Mast zu Mast hängen werden, eine 120 Meter breite Schneise durch den Wald geschlagen.
Die Schneise schneidet den Thüringer Wald in der vollen Breite.
Eine 120 Meter breite Schneise quer durch den ganzen Thüringer Wald. Das bricht Naturfreund Töpfer das Herz. Zum einen schadet dies dem Wald, der ganzen Fauna und Flora. Weiter sei das ja nicht der erste schwere Eingriff in dieses herrliche Gebiet. 2 Autobahnen wurden seit der Wende durch den Thüringer Wald gepflügt. Eine ICE-Strecke ist im Bau, Pumpspeicherwerke und weitere Stromtrassen auch. Das schade nicht nur dem Ökosystem, sondern vor allem auch der Haupteinnahmequelle hier, dem Tourismus. Die fast 100 Meter hohen Masten dominieren das Bild in einigen Tälern.
Wir haben gekämpft und es ist deprimierend, wie machtlos wir waren, wie die Natur, auf Deutsch gesagt, vermistet wird.
Jürgen Töpfer wirkt resigniert, Petra Enders noch nicht. Sie ist die Landrätin in diesem Gebiet. Sie hatte vor 3 Jahren, als ich hier war, die Protestdemonstrationen angeführt, an denen auch Jörg Töpfer mit vielen anderen teilnahm. Sie hat den Widerstand noch nicht aufgegeben, auch jetzt nicht, da die Leitung längst im Bau ist. Macht das jetzt wirklich noch Sinn?
Natürlich macht es einen Sinn.
Petra Enders hat vor vielen Instanzen verloren, gegen die Betreiber der Stromleitung und gegen die Politik in Berlin, die sagt, diese Nord-Süd-Leitung sei unabdingbar für die Energiewende. Im Norden habe man enorme Mengen Wind, Solar und auch Kohlestrom, im Süden würden jetzt Atomkraftwerke abgeschaltet, der Strom müsse von Norden nach Süden. Irgendwo müsse der durch und sicher nicht durch die Städte. Enders wartet jetzt auf das letzte Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Und dann? Glaubt sie daran, dass diese zu großen Teilen bereits fertige Leitung wieder abgebaut wird?
Das sehe ich schon. Wenn man seiner Verantwortung nicht gerecht geworden ist und eben so eine Leitung durchgezogen hat gegen allen Widerstand, tja, dann muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dann kann man auch oder muss man auch mit den Konsequenzen rechnen.
Unten in der Hauptstadt Thüringens in Erfurt sitzt Frank Weber in seinem Büro und schüttelt den Kopf. Weber ist Abgeordneter im Landtag, er kümmert sich in der SPD-Fraktion um Fragen der Energiepolitik und er hält die Leitung für notwendig, so hässlich sie sein möge.
Ich kann natürlich nachvollziehen, dass Menschen, die direkte Veränderungen vor der Haustür erleben, dass die da kritisch sind und sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Wie verändert das mein persönliches Umfeld? Wie sieht das zukünftig aus? Gleichwohl, wir brauchen einen Ausbau der Netzinfrastruktur.
Man könne nicht ständig die Energiewende fordern und sich gleichzeitig allen Konsequenzen widersetzen, welche die mit sich bringe. Wie sieht es denn aus mit der auch von der SPD immer wieder geforderten stärkeren Bürgerbeteiligung? Gilt die hier nicht?
Wir haben mehr als 30% des Leitungsverlaufs nochmal verändert aufgrund von Einwendungen von Bürgern. Bürgerbeteiligung heißt aber nicht, dass jedes Projekt verhindert werden kann, sondern dass man es so gestaltet, dass es für die Bürgerinnen und Bürger am verträglichsten ist.
Jetzt warten alle auf das letztinstanzliche Urteil. Aber dass diese Leitung wieder abgebaut wird, erwarten nur ganz wenige. Jürgen Töpfer jedenfalls wandert weiter auf dem Waldweg und sagt, er rechne eigentlich nicht mehr damit.
Die Reportage von Kaspar Selk. 13 Uhr, gleich im 1. und 4. Trotz weniger Schnee mehr Touristen. Daran glaubt Richard Kempf, der Tourismusfachmann des Bundes. Wie das gehen soll, muss er uns erklären. Im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Thomas Fuchs.
Die Türkei lässt kurdische Peschmerga-Kämpfer aus dem Nordirak in die syrische Stadt Kobane reisen, um dort die syrischen Kurden im Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat zu unterstützen. Der Haushaltgerätehersteller Electrolux will sein Werk in Schwanden im Kanton Glarus schließen, offenbar per Ende 2015. Betroffen sind 120 Vollzeitstellen. Die Fabrik sei nicht mehr wirtschaftlich, so Electrolux. Und auf der Autobahn A1 in der Region Zürich rollten am Morgen tausende Autos und Lastwagen während Stunden nur im Schritttempo. Im Gubristunnel hatte ein Lastwagen einen Teil seiner Ladung Sojabohnen verloren und die Tunneleinrichtung beschädigt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.